Dann herzlich willkommen zum Fußball mit Vision Podcast. Wir sind aus der Sommerpause zurück, waren ja wahrscheinlich so 2 Monate ungefähr raus. Vielleicht hört der ein oder andere uns auch jetzt gerade im Urlaub. Ist ja auch immer eine gute Zeit, auf der Strandliege, bisschen zu lauschen.
Irgendwo schön am Meer.
Hoffentlich ist das Meeresrauschen nicht zu laut, aber warst du eigentlich im Urlaub?
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ein wunderschönes erzgebirgisches Glück auf. Ich war tatsächlich auf Kreta.
Okay.
War wunderschön, Anfang Juni. Eine kleine Reha-Pause quasi eingelegt.
Mhm.
Und habe mich da ja auch verlobt. Habe quasi die Reha-Zeit andersweitig gut genutzt.
Glückwunsch.
Preis den Herrn dafür. Das als kurzes Update. Ja, aber
boah,
mittlerweile.
Jetzt brechen natürlich ein paar Frauenherzen. Gerade ich höre schon so gleich knacken, aber ich freue mich für dich auf jeden Fall.
Dankeschön,
schön.
Bruder.
Ist schön.
Danke, danke. Echt richtig schön. Ich merke auch immer wieder, dass unser Fußballkalender einfach anders ist. Ne? Laura sagt immer wieder, das ist nicht, wir waren nicht im Sommer im Urlaub, es war Ende Mai. Für mich ist das halt echt Sommer wegen unserer Pause. Genau, bei dir ist Urlaub, steht.
Ja, nee, war schon auch. Muss gerade überlegen, es war Ende Juni, also schon, ich würde schon sagen, dass es ein Sommerurlaub war. Holland, 10 Tage.
Ah ja, stimmt. Ja,
nee, war echt schön mit den Kids und Family, sehr erholsam. Und ja, diese Frage leiten wir jetzt auch an unseren Gast, der jetzt uns leise gelauscht hat, noch weiter. Und zwar haben wir, wie ihr in der Folgenbeschreibung schon gehört habt, die Gio Hoffmann mit dabei, unsere EM-Heldin, sage ich mal, ganz provokant. Nee, Gio hat eine super EM gespielt, gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft, habt ihr sicherlich auch alle mitgekriegt. Und ja, Gio, erstmal herzlich willkommen und lass uns auch gern teilhaben, ob du es dann zwischen Saison, EM und neuer Saison geschafft hast, in Urlaub zu gehen.
Ja, danke. Danke erstmal. Hallo auch von meiner Seite. Und ich hatte tatsächlich dieses Mal dann wahrscheinlich am ehesten einen Sommerurlaub, weil ich jetzt dann natürlich Ende Juli, oder? Wann war das? Ja, so Mitte, Ende Juli im Urlaub war, genau. Aber es war jetzt nichts Spektakuläres. Ich war an der Ostsee ein paar Tage nochmal und dann in Zürich. Und jetzt bin ich seit Anfang der Woche wieder in Leipzig und das Leben geht weiter.
Okay, geht's wieder los.
Bist du direkt nach der EM kurz in Urlaub oder wie war da der Ablauf? Habt ihr euch nochmal irgendwo in Deutschland zusammengetan oder war dann irgendwie raus aus dem Hotel und jeder geht seinen Weg?
Ja, das ist dann schon krass, finde ich. Du bist so 6 Wochen oder so zusammen inklusive Vorbereitungszeit und dann scheidet man aus und dann ist am nächsten Morgen direkt Abreise.
Mhm.
Und man beschäftigt sich ja vorher nicht wirklich damit und du kannst ja auch nicht planen, kein Urlaubplan, gar nichts. Und deswegen bin ich dann nach dem Spiel erstmal nach Freiburg zu Freunden und habe von dort dann weiter geplant, was ich jetzt mache und was ich auch kurzfristig umsetzen kann. Genau, bin dann von Freiburg nach Leipzig und von Leipzig an die Ostsee.
Okay.
Genau, hat ganz gut gepasst dann, aber es hat dann nach dem Halbfinale schon auch noch ein paar Tage gedauert, bis ich dann echt mal so in meinem Urlaub quasi angekommen bin.
Ja, das glaube ich.
Genau.
Ganzes Adrenalin und ja, auch die Gedankenszenarien und so, die man sich gemacht hat. Ne? Also ich finde es richtig spannend. Ich habe noch nie wirklich mit einem Nationalspieler oder Nationalspielerin so geredet nach so einem großen Turnier.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, uns gehen unglaublich viele Fragen so durch den Kopf vom ganzen Ablauf und das, was du jetzt schon erzählt hast, richtig spannend mit diesem Gedanken, einfach sofort dann abzureißen. Und wie ist es jetzt für dich, wenn du Stand heute zurückschaust? Ist es für dich, wenn du an die Zeit zurückdenkst, eher so ein, ja, noch so ein bisschen ärgern, dass du so sagst, oh, da wäre so viel mehr drin gewesen? Oder ist es schon so ein, nee, es war echt eine gute Zeit, du hast viel mitgenommen und es motiviert dich. Wie ist es so deine Gefühlslage?
Ja, ich glaube, diese krassen Emotionen, die so damit verbunden sind, die habe ich jetzt schon auch verarbeitet. Ich meine, ihr wisst auch, wie es ist. Im Fußball geht es dann auch weiter und man kommt dann zurück in den Verein und da wird dann auch erwartet, dass man sich schnellstmöglich wieder einfindet. Die Pause ist kurz. Ich glaube, so ein bisschen, ja, Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort, aber so, es ist schon immer dann so ein bisschen so ein Grämen dabei, weil ich glaube, dass wir einfach fußballerisch nicht immer das Beste gespielt haben, was wir konnten oder was wir hätten können, aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab dann natürlich auch super viele Widerstände für uns. Wir hatten echt viele Verletzungen, Ausfälle, Sperren. Das war schon auch nicht einfach. Und trotzdem glaube ich, dass wir vor allem, wenn wir im Halbfinale mehr mit unserem Ballbesitz gemacht hätten, hätten wir auch das Ergebnis auf unsere Seite ziehen können. Mhm. Und das dann natürlich schon, ja, hätte Fahrradkette. Am Ende sind die Dinge so, wie sie sind. Und sowas, so ist Fußball auch. Aber das schwingt dann manchmal schon mit. Aber ich finde jetzt auch so, danach merkt man einfach, was für Wellen das geschlagen hat, wie viele Menschen das wirklich auch bewegt hat, begeistert hat, wie man die Leute auch mitgenommen hat. Und da überwiegt dann auch die Freude und so, dass man vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, was das eigentlich auch ausgelöst hat. Auch wenn ich das, glaube ich, bis Stand heute immer noch nicht so richtig überblicken kann.
Ja, brutal spannend.
Ist auch, ja, ich glaube, am Anfang natürlich so überwiegt die Enttäuschung, ne? Glaube ich, wenn du dann so rausgehst aus dem Hotel und man, wie gesagt, macht sich nochmal so Gedanken, auch die ersten Tage danach. Aber ich habe auch Zahlen gelesen, die bei euch im Frauenfußball ja utopisch sind, ne? Also ich glaube, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, 10,7 Millionen TV-Zuschauer gegen Frankreich, 14,3 Millionen gegen Spanien. Es waren insgesamt 660.000 knapp live dabei bei allen Spielen in der Schweiz. Ja. Phänomenal. Und es kam auch so, ich habe jedes Spiel zu Hause angeguckt auf der Couch, es kam auch einfach was rüber. Mhm. Und davon Teil zu sein, deshalb meine Frage, ich würde so ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich finde, dass du schon noch einen speziellen Weg hast als Nationalspielerin oder zur Nationalspielerin. Wir haben ja auch schon zwei Folgen mit dir aufgenommen. Die Zuschauer. Stimmt.
4 und 5 müsst ihr euch unbedingt noch anhören.
Genau, ich glaube, da erfahrt ihr auch schon einiges über Gio. Und ich glaube, ich habe im Interview mal gelesen, du hast nach deiner ersten schweren Verletzung in Bremen mal gesagt, wenn noch eine zweite dazukommt, bist du dir nicht sicher, ob das mit dem Fußball dann noch weitergeht. Jetzt kam ja die zweite Verletzung, glaube ich, vor 5 Jahren, Kreuzbandriss in Freiburg. Und du hast da schon noch, ja, so offen gesagt, boah, ich weiß jetzt nicht, wie der Weg irgendwie als Profi weitergehen soll, und hast so ein bisschen gehadert damit. Ja, und jetzt hast du so eine EM gespielt, bist Nationalspielerin und hast dich nochmal irgendwie motivieren können. Wie, nimm uns da mal kurz mit rein, wie kam es dazu, vor allem nach der letzten Verletzung, nochmal so, ja, Gas zu geben und sich neu zu motivieren vielleicht auch?
Ja, das war nach der zweiten großen Verletzung, die war auch damals noch in Bremen. Das war so innerhalb von 3 Jahren war ich, oder innerhalb von 4 Jahren war ich über 2 Jahre raus. Und dann war für mich so, okay, wenn das nochmal kommt, das schaffe ich nicht, nochmal so eine lange Reha. Und dann kam der Wechsel nach Freiburg und der Kreuzbandriss dann recht zeitnah. Und es war wirklich für mich auch so, das ist für mich jetzt so fest, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich gebetet und gesagt, Herr, wenn du mir jetzt nicht irgendwas sagst, zeigst, ob ich weitermachen soll, dass ich weitermachen soll, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade hier bin, 1000 Kilometer von zu Hause weg, wenn du mir das nicht jetzt sagst, dann höre ich auf. Und dann hatte ich meine Bibel aufgeschlagen und 2 Verse gelesen, die für mich ultra klar waren. Mach weiter, du wirst wieder gesund. Und das war auch schon so ein besonderes Erlebnis für mich so in meinem Glaubensleben, was ich vorher auch noch nicht so oft hatte, an dem ich mich oft auch festgehalten habe, weil die Reha mit meinem Knie lief nicht ganz reibungslos. Aber ich wusste, okay, der Herr hat das für mich einfach ja vorgesehen, dass ich da noch bleibe. Und ich glaube, ich habe für mich einfach als Mensch oder so von meinem Charakter so eine Selbstverständlichkeit an Exzellenz irgendwie. Das hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben an, ist aber gar nicht so gemeint, sondern für mich ist es irgendwie einfach so ganz normal, die kleinen Dinge, alles, was dazugehört, immer einfach so gut wie möglich zu machen. Und das hat mir in meiner Reha total gut getan und auch dann in der Zeit danach, weil man braucht ja dann auch immer noch so, bis man dann wieder seinen Rhythmus findet. Und dann habe ich ihn gerade gefunden, dann habe ich nicht gespielt, dann habe ich auf einer anderen Position gespielt und es war einfach so zäh wie Kaugummi. Und ich konnte eigentlich nie meinem Anspruch oder ich bin immer den Erwartungen auch hinterhergelaufen, muss man sagen, weil ich auch nie so performt habe, wie man das von mir vielleicht auch sich erhofft hätte. Und für mich war das aber keine Möglichkeit aufzuhören. Ich habe einfach immer weitergemacht und auch so, ja, man sagt ja dann so die Samen ausgestreut und bewässert und gegärtnert und weitergemacht. Und dieses Turnier war jetzt vielleicht dann so ein bisschen das Ende oder die Spitze, wo man dann sagen kann, okay, nach ganz langer Zeit kann man dann auch einfach von dem so was ernten.
Ja, richtig schön. Schöner Gedanke, ne, für auch die sich vielleicht gerade in so einer Phase befinden. Mhm. Klar, es ist immer eine individuelle Sache, auch wenn du jetzt gerade so über den Glauben gesprochen hast, dass es, denke ich, ja, nicht immer dann auch der Wille ist, der Wille Gottes ist, dass man weitermacht, aber in deinem Fall war es ja schon so und richtig schön, dass in diesem Vertrauen du das auch gehen konntest und dann die Früchte auch gesehen hast. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir so chronologisch immer weitergehen wollen, jetzt auch mit der EM, aber mich erinnert das jetzt gerade auch voll an diesen einen Instagram-Post, den du dann auch gemacht hast. Ich glaube, da ist es auch so ein bisschen mitgeschwungen. Den fand ich auch richtig berührend, weil du
Also das Bild, wo Gio auf dem Knien war, oder ist das?
Ja, genau. Ja, da hast du, das war eines der Bilder in dem Post, und du hast aber drunter geschrieben, dass es für dich eben jetzt viel mehr war, als nur irgendwie eine Runde weiterzukommen oder so, sondern dass es so ein Moment war, wo du das richtig aufsaugen konntest, was du eigentlich die letzten Jahre, wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt jetzt, was du gerade erzählt hast, dass du da einen Prozess gegangen bist von, ja, einfach an etwas arbeiten, wo man aber noch nicht so richtig weiß, wo es hingeht, und immer in dieser Ungewissheit und auch immer zusammen mit Gott, der dann auch Sachen verspricht und man dann nicht so richtig weiß, wird sich das wirklich erfüllen? Und dann hattest du so diesen Moment, wo du sagen konntest, für solche Momente hat sich's gelohnt. Und nimm uns da gerne mal noch ein bisschen rein in diese Gefühlswelt, die du zu dem Zeitpunkt so hattest. Und auch dieser Bibelvers, ich weiß ihn gerade nicht mehr genau, es war, glaube ich, ein Vers aus Jesaja, was der dir bedeutet hat in dem Moment.
Ich fange vielleicht noch mal ganz kurz ein anderer Blick auch darauf, als ich mich dann am Knie verletzt hatte, habe ich teilweise Spiele verpasst. Da war das gerade so, auch noch von der letzten EM von 2022. Es kamen mehr Zuschauer ins Stadion, es gab größere Spiele, die Aufmerksamkeit wurde einfach größer und ich habe viel davon verpasst. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir das erste Spiel im Dreisamstadion haben wir gegen Wolfsburg gespielt und da waren, glaube ich, so 6.000 Leute. Und ich musste auf der Tribüne sitzen und das war ganz, ganz schlimm für mich damals, weil ich dachte, boah, ich verpasse jetzt, was vielleicht einmalig ist. Und als ich dann wieder spielen konnte, habe ich einmal mit Freiburg gegen Bremen im Weserstadion gespielt und dann später in der Saison noch das Pokalfinale vor einem ausverkauften Haus. Und das war da für mich schon so, okay, Herr, du, das, was ich verpasst habe, gibst du mir zweifach und dreifach wieder. Und ich habe das gar nicht verdient und ich war so überwältigt von der Gnade. Und das jetzt zu erleben, das ist ja nochmal, das ist zehnfach und hundertfach von dem, was ich vielleicht die Jahre auch davor verpasst habe. Und einfach einen Weg zu gehen, auch wo man immer wieder dranbleibt, wo man jeden Tag Gott vertraut und sich einfach hingibt und sagt, okay, wenn es das gewesen sein soll, dann nehme ich das auch. Es ist schwer für mich und natürlich habe ich gestruggelt und gehadert und ich war traurig und es war ultra, ultra schwierig. Es ist nicht so, ja Gott, wenn du jetzt das so möchtest, dann okay. Und das finde ich auch das Schöne an unserem Gott. Wir sehen es in dem Psalm, die Leute, die klagen, die schreien zu Gott. Und ich glaube manchmal, dass solche Psalmen in der Bibel sind, weil Gott uns sagt, ich bin ein Gott, der das ertragen kann. Und du darfst es auch sagen. Mhm. Und du darfst es mit mir gemeinsam erleben. Und das habe ich mit Gott erlebt. Und es war für mich schon so, dass einfach die Zeit vor der Euro war sehr, sehr intensiv. Und es war für mich so, würde ich sagen, im Glauben jetzt nicht die einfachste Zeit. Und manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn man nichts geben kann, dann hat man auch nichts verdient. Man weiß schon, man lebt nur aus Gnade. Aber irgendwie ist da immer noch so ein bisschen von, naja, wenn ich aber mich anstrenge und gut lebe, dann kann ich Gott irgendwie so ein bisschen kontrollieren. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich auch nichts Gutes bekommen. Und es war für mich immer so ein ganz großer Punkt auch in meinem Glauben. Und das alles zusammengenommen, das hat sich so wie auf diesen Moment konzentriert, wo wir dann wirklich ins Halbfinale gekommen sind, ich über, weiß ich nicht, über 100 Minuten spielen durfte in einem Endrundenspiel für Deutschland. Und das war wirklich einfach so, das hat mich einfach auf meine Knie gezogen, weil mein Herz so über war vor Dankbarkeit und ich konnte das in dem Moment auch so wie zusammenbringen. Trotz des ganzen Laktats in meinem Kopf und in meinen Beinen. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr krass und intensiv. Auch einfach so ein sehr persönlicher Moment mit dem Herrn. Und muss ich sagen, kriege ich auch immer noch Gänsehaut, auch wenn ich selber den Post sehe, so die Bilder folge, weil das einfach so mehr sagt als 1000 Worte, mit denen man das vielleicht erklären könnte.
Ja. Sehr cool.
Boah, herrlich. Kriegt man gleich Gänsehaut durch den Laptop durch.
Ja.
Mal eine direkt so eine praktische Frage, die vielleicht viele, du hast vorhin gesagt, hat es ja nicht so häufig, dass man mit jemandem spricht, der bei so einem Turnier dabei war. Wie läuft denn sowas eigentlich ab? Also, wie hast du erfahren, dass du jetzt bei der EM dabei bist? Ich meine, du hast ja, glaube ich, davor, vor der EM, 7 Länderspiele gemacht, dein erstes in Wembley. Auch einfach Nationaltrainer angerufen und gefragt oder gesagt, Gio, bist dabei, ich hätte dich gerne beim nächsten Länderspiel dabei. Und läuft es dann bei der EM genauso ab? Sag da mal was gerne dazu.
Ja, bei dem, also vor meinem ersten Spiel, vor meiner ersten Nominierung war das so, dass mein Trainer hier in Leipzig mir gesagt hat, hey, es könnte vielleicht passieren, dass du in der nächsten Länderspielpause nicht frei hast. Und dann habe ich gesagt, was? Jetzt oder was? Das war ein Scherz. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß es nicht sicher, aber es kann passieren. Und dann wusste ich schon, okay, wenn ich jetzt die Tage dann einen Anruf von einer unbekannten Nummer kriege, dann wird es wahrscheinlich Christian Wück sein. Und dann war 2 Tage später, hatte ich einen verpassten Anruf und habe dann zurückgerufen. Und dann stand da Kontaktinfo Christian Wück, vielleicht Christian Wück, wie das beim iPhone so steht. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt kommt die Info von man ist auf Abruf oder so und dann hatten wir gesprochen und er hat mir gesagt, dass ich dabei bin für das Spiel in England und das war krass natürlich, ich weiß nicht, ich habe aufgelegt und war so, was passiert? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und dann zu wissen, wir spielen in Wembley gegen England, dann musste ich erstmal schnell losfahren und noch express einen Reisepass beantragen, weil ich hatte keinen keinen gültigen. Und so war ich dann ja auch das Jahr über immer mit dabei eigentlich bei jeder Länderspielreise. Und bei der letzten Nations League-Runde vor der Euro hat das Trainerteam dann auch allen Spielerinnen gesagt, die dabei sind, dass man im Kader ist, dass man einfach Gewissheit hat, auch weil dann war nochmal so eine Zeitspanne von 2 Wochen, wo manche frei hatten, manche haben trainiert, je nachdem, wie man individuelle Bedürfnisse hatte, aber dass man jetzt nicht so irgendwie die ganze Zeit gestresst sein muss, ob man jetzt dabei ist oder nicht. Das fand ich auch total gut so. Und deswegen wusste ich es dann schon dort Anfang Mai, Mitte Mai. Und war natürlich mega happy darüber.
Und wie war das dann? Ich habe das irgendwie bei Instagram so ein bisschen mitgekriegt. Ich glaube, ihr seid nicht alle gleichzeitig angereist, ne? Sondern es gab immer verschiedene Zeitabstände, wo Spielerinnen angereist sind. Das habe ich dann auch nicht so richtig verstanden.
Das war eigentlich nur die Anne Berger, weil die noch gespielt hat in den USA. Und ja. wir hatten 2 Blöcke, 2 Vorbereitungsblöcke in unserem Pre-Camp sozusagen. Und in dem ersten Camp-Teil hatte Anne noch Spiele in den USA und ist dann erst zum zweiten Block dazugekommen.
Ja.
Aber sonst waren wir alle gesammelt vor Ort.
War das alles schon dann in der Schweiz? Also habt ihr auch das Pre-Camp quasi schon in, Camp war ja oder Quartier war ja in Zürich, ne, wenn ich hier informiert bin.
Wir hatten unsere Vorbereitung war in Herzogenaurach im Adidas Base Camp. Dort waren wir insgesamt knapp 2 Wochen, glaube ich. Und dann sind wir nach Zürich gereist und hatten dann dort nochmal 3 Tage, bevor das erste Spiel losging.
Okay, das heißt, es war, wie lange warst du insgesamt so in diesem ganzen Setting? Das heißt, weg von zu Hause, im Hotel, bis zum Schluss, also bis zum Ausscheiden?
Wir hatten Anreise Mitte Juni, 18., 19., 6. sowas. Dann hatten wir aber nochmal 2 Tage zwischen den Vorbereitungsblöcken war ich dann nochmal daheim. Aber eigentlich vom 19. Juni bis dann zum Ausscheiden am Mitte Juli, wann war das? Mhm. Ich weiß gar nicht. Ungefähr 4 bis 6 Wochen. Davor waren wir auch schon in der Nations League zusammen, hatten dann nochmal 2 Wochen, wo man auch irgendwie so mal hier, mal da war.
Ja.
Genau.
Und wie ist es, das würde mich interessieren, weil mich erinnert es immer so leicht an die Zeit, die man halt so bei der Landesauswahl oder Nationalmannschaft, Junioren-Nationalmannschaft so hatte, wenn man halt Lehrgänge hatte. Man hat ja meistens dann einen Zimmerpartner und ich weiß noch, bei mir in der Jugend war das ja immer so, dass ich wollte eigentlich Zeit mit Gott verbringen und so, mir war das aber immer peinlich gegenüber meinem Zimmerkollegen. Dann habe ich immer gewartet, bis der mal bei einem anderen Zimmer vorbeischaut, habe dann die Tür zugeschlossen und dann Bibel gelesen, dass das ja keiner mitkriegt. Es hat sich natürlich gewandelt, aber trotzdem ist es so, habe ich immer die Erfahrung gemacht, auch im Trainingslager und so, wobei das ja dann meistens nur eine Woche ist oder vielleicht 10 Tage. Aber wie ist es dann wirklich so eine lange Zeit, ja, einfach in so einem ungewohnten Umfeld zu sein und dann gerade auch so in Bezug auf wirklich auftanken, Privatsphäre, ja, wirklich so Zeit mit Gott, wo man mal eine längere Zeit in der Bibel liest, betet. Wie hast du dir das so nehmen können in der Zeit?
Also wir haben, Gott sei Dank, muss man sagen, Einzelzimmer.
Okay.
Und da kann man sich dann schon mal zurückziehen. Aber es ist natürlich so, du bist dann in einem Setting, wo wirklich alles total konzentriert auf den Fußball ist. Und wir als Team schon auch ganz oft dann, wenn nur einmal Training am Tag war, im Vorbereitungscamp haben wir fast immer 2-mal trainiert. Und dann ist der Tag einfach vom Aufstehen durchgetaktet. Und man ist eigentlich froh, wenn man mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf machen kann, weil es gibt dann auch noch Medientermine jeden Tag. Sehr, sehr viel, was einfach drumherum passiert. Und auch sonst bei der Euro zum Beispiel, wenn wir dann nur vormittags trainiert haben, haben wir nachmittags gemeinsam Spiele gespielt oder waren einfach in der Players Lounge zusammen, waren Kaffee trinken. Und man hat dann irgendwie, obwohl eigentlich nur 3 Stunden am Tag, sag ich mal, fürs Training gebraucht werden, hatte man trotzdem einfach super wenig Zeit so. Und das war auch was mir echt schwer gefallen ist, weil ich auch so ein Mensch bin. Ich brauche meinen Rhythmus, ich brauche meine Struktur so. Und du hast einfach in dieser Zeit gar keine Struktur. Du hast keinen Rhythmus. Dadurch, dass dann auch, als die Spiele losgingen, die waren spät abends, dann zieht sich das ja auch immer so, weil du schläfst dann die Nacht schlecht, dann musst du es wieder aufholen, dann kommt schon gerade wieder das nächste Spiel. Und das war schwer. Ich hatte Austausch mit meiner Sportmentorin zwischendurch und die hat mir dann Andachten geschickt, einfach auch kurze Impulse, was mir total geholfen hat, wo wir zwischendurch mal zusammen gebetet haben. Oder ich auch morgens dann schon einfach eine halbe Stunde früher aufgestanden bin, um mal Bibel zu lesen, zu beten. Aber ich glaube, dass Gott auch in so einer Zeit einfach total liebevoll und gnädig mit mir war und weiß einfach auch um die Umstände. Also zwischen Frankreich und Spanien war ich im komplett Delirium und habe gar keine Zeit gehabt, was zu lesen und konnte mich auch nicht auf irgendwas konzentrieren oder so. Und trotzdem war das irgendwie so, das Wort Gottes lebt ja auch in uns und es arbeitet und man wird dann manchmal einfach nur an einen einzigen Vers erinnert, der dann trotzdem so ermutigend ist. Oder jemand schickt ein Lied oder ein Quote oder so, was einen dann so trifft in dem Moment, wo man mit seinen Gedanken vielleicht dann auch alleine ist. Und so habe ich das einfach auch ganz, ganz schön erlebt über die Zeit, dass Gott da echt auch so selber die Gemeinschaft irgendwie sucht in der Zeit, wo man vielleicht wenig Rhythmus hat oder schwach ist, dann auch sich selber so die Zeit zu nehmen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, dass man, das ist ja irgendwie nichts, auch was man dann abarbeiten muss, leisten muss, dass man so dieses, ich muss täglich Bibel lesen oder so, sondern dass es eigentlich die Zeiten davor sind, wo man einfach auch, ja, am besten schon Jahre einfach das Wort Gottes immer wieder aufgesogen hat. Und wenn man dann Zeiten hat, wo es einfach knapp wird von der Zeit, dass man dann davon zehren kann. Und wie du sagst, dass einem dann Verse in den Kopf kommen oder man hat eine bestimmte Situation, fragt sich, was man tun soll, aber man weiß die Antwort einfach, weil man die Jahre davor die Bibel einfach ins Herz geschlossen hat und Gottes Wort dann auch kennt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es macht dann auch echt Sinn, dass es dann so Zeiten eben gibt von den Umständen her, wo das nicht geht und wo man dann einfach darauf zurückgreifen kann. Wie ist es mit der Sportmentorin? Ist das so eine, wolltest du auch fragen, oder?
Fand ich auch spannend.
Ja, weil du hast ja das wahrscheinlich dann so privat für dich, oder? Das ist jetzt nichts vom Verein oder von der Nationalmannschaft, sondern so eine private Sache, oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, das ist mittlerweile auch eine gute Freundin, die bei Sportler ruft Sportler für Sportler ruft Sportler arbeitet. Und Manuel Bühler hat uns tatsächlich connected vor ein paar Jahren, als ich verletzt war mit meinem Kreuzbandriss. Und seitdem sind wir einfach regelmäßig im Austausch und sie ist eine ganz, ganz wichtige Ansprechpartnerin auch für mich, weil sie einfach schon viel Lebenserfahrung auch hat, Dinge schon erlebt hat und so ein ganz großes Herz einfach auch hat für Athleten, für das, was man so erlebt, durchlebt und wo ich einfach auch mal kurz anrufen kann, sag, hey, können wir kurz 5 Minuten beten, oder wo sie eben dann so unterstützend ist und sagt, ich bete für dich auch in der Zeit, oder ich schicke dir jeden Tag Andachten. Sie schickt mir oft vor unseren Spielen dann auch einen Bibelvers. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach auch im Leben immer jemanden zu haben, der älter ist und der irgendwo so ein bisschen auch ins eigene Leben investiert und auch so reinsprechen darf ins Leben, einfach mit einem bisschen auch einen anderen Blick als jetzt alle, die bei uns so in unserer Bubble irgendwie so drin sind.
Mhm. Sehr cool.
Ja, Stimmung im Camp. Ich habe gesehen, das ist natürlich eine der wichtigsten Fragen für alle Schlagerfans. Ich habe die Reels natürlich verfolgt, habe gesehen, Wolfgang Petri war bei euch im Camp dabei. Wie kam es dazu? Hat er sich selbst eingeladen? Habt ihr irgendwie einfach davor schon wahrscheinlich jemanden Kontakt gehabt oder so? Oder ich glaube, irgendeinen Lieblingssong, ne, gab es da von ein paar Spielerinnen?
Ja, jetzt muss ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Dafür sind wir da.
Am Anfang, das Trainerteam war ja auch neu und da hat sich dann rausgestellt, dass die wohl relativ große Wolfgang Petri-Fans sind. Und dann haben wir im Bus immer einfach halt Musik von dem angemacht und da mitgegrölt und wie das halt so oft ist, ne, ihr kennt das ja auch, man gewinnt und dann singt man zusammen und da lief dann halt immer Wolfgang Petri. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt und wir wussten von den Männern, dass bei ihnen im Camp vor der Euro auch ein Sänger dort war. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wir schicken dem einfach mal ein Video und fragen, ob der zu uns ins Camp kommen würde. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und er ist tatsächlich gekommen und das war eine riesen Überraschung. Es war eigentlich eine Überraschung für unseren Staff. Aber ganz viele von unseren Mädels haben sich dann auch entpuppt als Wolfgang Petri-Fan und hatten eine Riesenfreude. Und das hat, glaube ich, für uns einmal als Team auch nochmal so was irgendwie bewegt. War echt ein schöner Abend, da gemeinsam irgendwie zu tanzen und zu singen und einfach eine gute Zeit zu haben. Und auch zu sehen, wie man sich so umeinander sorgt, irgendwie einfach, dass alle eine gute Zeit haben. Genau so ist es gekommen. Und jetzt ist irgendwie so Wolfgang Petri und die DFB-Frauen.
Schon irgendwie cool, ne?
Ein Sommermärchen.
Wer waren das bei den Männern nochmal? Ich kann mich auch erinnern.
Dass jemand bei
Kontra K, stimmt.
War der im Camp, ne?
Ja, stimmt. Ja,
ja, aber wie, also das ist auch, glaube ich, spannend, auch für viele Zuhörer. Wie muss man sich das so vorstellen? Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt, dass viele Medientermine und so sind. Aber ich glaube, man kann ja auch irgendwie, jeder geht so seinen Weg. Man kann es ja aber auch irgendwie anders gestalten und eben im Team Sachen machen, gemeinsam Spiele schauen. Wie sind so die Zeiten zwischen den Spielen? Vielleicht auch, wo das Training so ein bisschen kürzer kommt, wo viel sich um Regeneration dreht. Habt ihr da schon viel gemeinsam gemacht und ist es automatisch entstanden oder entsteht es automatisch bei so einem Turnier? Oder ja?
Ja, ich glaube, ich kann es natürlich nicht einschätzen, weil es war mein erstes Turnier und ich weiß auch nicht, wie es bei anderen Mannschaften ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass bei uns einfach eine sehr, sehr gute Teamchemie so ist, weil jeder mit jedem irgendwie gut kann. Und es hat sich dann auch so ein bisschen nach Bedürfnissen ergeben. Also es gab eine Spielegruppe, die haben einfach jeden Tag, jede freie Minute Wizard gespielt. Und dann gab es noch eine zweite Brandy Dog-Gruppe, in der war ich dann. Und wir haben auch, so oft wir konnten, haben wir gespielt. Natürlich bist du dann zu den Mahlzeiten zusammen und dann geht man dann auch noch in die Players Lounge und macht sich einen Kaffee zusammen und dann ist ja schon automatisch, vergeht viel Zeit. Aber es war eigentlich ein guter Mix so aus, du kannst einfach dein Ding machen, du kannst auch sagen, ich bin jetzt müde, ich gehe schlafen, weil das ist natürlich das Allerwichtigste zwischen den Spielen, irgendwie zu versuchen, den Fokus zurückzugewinnen. Vor allem zwischen dem Viertel- und Halbfinale war dann auch so, wir haben einfach super viel über dieses Spiel geredet, weil uns das alles so bewegt hat und auch über Dinge gemeinsam gelacht und wie krass das eigentlich war und was alles so passiert ist, auch um dieses Spiel herum. Ja, und so war das, glaube ich, dann auch eine ganz gute Balance, einfach um die Akkus dann wieder so auch auffüllen zu können.
Wer war, also ich kenne das Spiel nicht, Brandy Dog, aber wer war in der Gruppe da von den Mädels?
Das ist tatsächlich aus der Schweiz und das Schweizer Team hat uns das geschenkt und ich spiele das hier in Leipzig auch immer mit meinen Schweizer Mädels. Und ich spiele sonst keine Gesellschaftsspiele, aber das mag ich. Und dann habe ich die anderen aus dem Team bei der Nazio damit ein bisschen angesteckt und da war dann Cora, Franzi und Anna. Wir waren da zu viert und später sind dann noch Sarah Debritz und Stina dazugekommen und man spielt es immer in Zweierteams.
Ah, okay.
Und genau.
Kennst du das?
War ganz gut.
Das Spiel?
Ja? Nee. Ich habe es auch noch nie gehört. Aber
sehr empfehlenswert.
Direkt mal googeln danach.
Ja.
Müsst ihr mal ausprobieren.
Solange ich mit dir da nicht im Team spiele, können wir das gerne
machen. Nur gegeneinander, Genki. Nur gegeneinander.
Nee.
Kann man nur ein Zweierteam spielen, oder? Also was ist da?
Ja, genau.
Und dann, ja, okay.
Also ich weiß nicht, was du noch fragen willst, aber was mir auch so ein bisschen auf der Zunge brennt, ist so dieses Spiel auch gegen Schweden, wo ihr ja schon auch auf die Mütze gekriegt habt und wo ich wirklich schon so ein bisschen dachte, so, oh Mann, das ist schon ein krasser Dämpfer jetzt so nach der Anfangseuphorie. Wie hast du oder generell ihr das auch so geschafft, da den Schalter wieder umzulegen nach so einem Spiel?
Ja. Ja, du sagst es richtig, es war schon echt ein krasser Dämpfer, weil wir jetzt auch die ersten beiden Spiele nicht so mega uns in Rausch gespielt haben, dass man so dachte, okay, egal was jetzt kommt, das schaffen wir auf jeden Fall. Und wir wollten natürlich unbedingt Gruppenerster werden. Und dann kommt dieses Spiel und du bist ab der 30. Minute in Unterzahl und es war natürlich einfach total hart. Und Schweden hat es dann auch gut gemacht. Und das, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat auf dem Weg in die Kabine dann gesagt, naja, wer weiß, wofür es gut ist. Wird schon für irgendwas gut sein oder so. Und wir haben irgendwie so eine ganz gute Art, auch wenn man das letzte Jahr sich anschaut, immer nach Spielen, wo wir echt nicht gut waren, dann im nächsten Spiel so richtig noch einen draufzusetzen, um uns irgendwie auch selber zu beweisen, aber auch ja allen um uns herum. Und wir wussten, dass wir gegen Frankreich über uns hinauswachsen müssen, weil die einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft sind. Die haben zu den Top-Favoriten gehört. Aber ja, wir wussten, dass wir es schaffen können, wenn wir wirklich alles reinwerfen. Und vielleicht war einfach dann auch die rote Karte gegen Schweden, muss man sagen, weil wenn es in einem Spiel passieren darf, dass man auf die Mütze kriegt, dann in dem, auch wenn der Turnierbaum dann anders ist. Aber für das war es gut, weil wir haben dann das Gefühl gehabt, okay, wir haben das ja schon mal jetzt erlebt und wir wissen, wie wir auch taktisch jetzt damit umgehen und wir wissen, weil wir dann am Ende eigentlich ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Spielverlauf gegen Schweden war, aber in Unterzahl haben wir trotzdem das Gefühl gehabt, okay, wir können zumindest dann noch verteidigen. Wir haben, glaube ich, nur noch ein Tor dann bekommen nach der roten Karte. Und es war dann so, okay, wir können es irgendwie schaffen. So, wir haben das jetzt schon mal gemacht und es passt und deswegen hat uns das vielleicht auch nicht so aus der Bahn geworfen. 13. Minute rote Karte gegen Frankreich ist natürlich echt sehr, sehr früh. Vor allem, wenn du halt schon 60 Minuten in Unterzahl gespielt hast gegen Schweden. Aber ja, es hat uns vielleicht dann in dem Moment sogar eigentlich ganz gut getan.
Cool.
Gio, du hast in der Vorrunde nicht von Beginn an gestartet, bist du mal reingekommen und dann ja gegen Frankreich Viertelfinale hieß es Hoffmann in der Startelf. Wir haben uns natürlich alle mega auch für dich gefreut. Wann hast du es genau erfahren und wie bist du irgendwie so damit auch umgegangen? Also ich kenne es ja nur auch so von mir, Genki bestimmt auch. Also wenn ich mich zurückerinnere, mit 18 mal so einen Moment gehabt, wo ich wusste, ich gebe mein Startelf-Debüt in der dritten Liga. Und ich war so nervös, habe das am Morgen vorm Spiel erfahren und ich wusste irgendwie noch nicht, wie ich auf den Platz laufen soll. Und bin wie so, ja, es war irgendwie so, alles ist so automatisch irgendwie abgelaufen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, wie ich da im Tunnel stand. Und du hast ja vorhin auch beschrieben, so ein volles Stadion, du weißt, wie viele TV-Zuschauer da mit dabei sind. Und du stehst da im Spielertunnel plötzlich von Beginn an, darfst die Nationalhymne singen. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, auch in diese Gefühlswelt. Weil man sich das, glaube ich, wenn man selber auch nicht Fußball spielt oder auch ja noch nie für so viel Zuschauer spielt, sich gar nicht so richtig, glaube ich, vorstellen kann, was das für ein Gefühl sein muss.
Ja, wenn ich jetzt davon erzähle, werde ich vielleicht auch wieder emotional ein bisschen, weil das war schon das größte Spiel meiner Karriere, würde ich sagen, bis hierher. Ich hatte schon viele ganz besondere Spiele, aber das war einfach so von der Bedeutung, von dem Drumherum, auch so von diesem, es war irgendwie überraschend, dass ich gespielt habe, einfach so das Größte. Und es hat sich so alles auf diesen Moment so zentriert. Und ich wusste, dass so 2 Tage vor dem Spiel, glaube ich, 1-2 Tage vorher, also ich hatte ein bisschen Zeit, mich drauf einzustellen. Und im ersten Moment, nachdem ich es wusste, hatte ich meiner besten Freundin geschrieben, SOS, ich spiele von Anfang an. weil das natürlich schon so ist, boah, okay, krass, du hast dann auch eine große Verantwortung einfach, ne? Du spielst von Anfang an, Viertelfinale, es steht viel auf dem Spiel und du bekommst jetzt das Vertrauen, auch in so einem Moment, was, glaube ich, ja, einfach für ein Trainerteam auch Mut kostet, so eine Veränderung dann so zu machen, und man möchte dann dem ja auch irgendwie gerecht werden und zu wissen, okay, ich spiele jetzt für Deutschland, es geht jetzt echt um viel. Und ich war dann aber tatsächlich, bin einfach in meinem Kopf dann viel durchgegangen, so, was sind meine Aufgaben, was muss ich machen, so wird das visualisiert, was wird da auf mich zukommen, und war dann am Spieltag selbst echt super ruhig den ganzen Tag. Das Spiel war ja um 18 Uhr, 21 Uhr, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall spät am Abend, man hat dann einfach super viel Zeit. Ich war total gelassen. Und es gab ja dann noch diese Geschichte mit dem Bibelvers vorher, und der hat mich einfach so ruhig gemacht und so ermutigt, dass ich wusste, okay, vielleicht sind da welche, die sind besser als ich, aber ja, Gott geht mit mir, und er hätte mich nicht dahin gebracht, wenn ich nicht auch dazu in der Lage wäre, da zu bestehen. Und ich kann echt guten Mutes sein. Und dann sind wir vom Hotel zum Stadion gefahren, und da bin ich richtig nervös geworden. Also das war dann, wenn du die Fans siehst und du läufst rein ins Stadion und es ist einfach alles so groß und du weißt auch, okay, ist jetzt nicht so, das Spiel fängt an und ich habe dann noch ein bisschen Zeit auf der Bank, mich dann so an alles zu gewöhnen, sondern ist so, du gehst jetzt zum Warm-up raus und dann musst du spielen. Und es war dann aber so, dass ich wirklich zum Anpfiffpunkt, ich habe dann im Spielertunnel, habe ich gebetet, hab Psalm 121 immer wieder mir aufgesagt, immer wieder in meinem Kopf, mir gesagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das hat mich total ruhig gemacht, und ab dem Zeitpunkt, wo Anpfiff war, war ich total, ich konnte es drumherum total ausblenden. Ich war nur im Spiel, so richtig wie im Tunnel, und hatte einfach so viel Freude daran, dieses Spiel zu spielen. Ja, das war schon besonders.
Das finde ich so cool. Also jetzt das, was wir vorhin besprochen hatten, dass du wirklich Bibelverse auch auswendig kannst und dass die so wichtig werden können in diesen Momenten, weil sie einfach präsent sind. Meine Frau macht es auch schon mit unserer ältesten Tochter, dass sie die immer wieder auswendig lernt. Und klar, das Beste ist eigentlich, die Bibelverse so oft, sag ich mal, organisch zu lesen, dass sie sich einprägen und nicht nur so dieses auswendig lernen, aber das finde ich richtig cool.
Vor allem eben auch für solche Momente, ne?
Genau.
Weil du eben nicht immer irgendwie vielleicht gerade eine Bibel parat hast, ja, gerade für sowas, du musst dann performen und dann,
ja,
einfach wirklich, wo Gott dir so eine Ruhe und so einen Frieden schenkt. Ja, bei größten Respekt. Also man hat vom Fernseher dir auf jeden Fall gar nichts angemerkt. Und es ist schon speziell, wenn man wirklich, wie du es auch sagst, bedenkt, dass man da sein Land, unser Land repräsentiert. Und dann wirklich in so einer Situation so besteht, schon gigantisch.
Was mir auch so aufgefallen ist in meinem Umfeld, weil wir ja, wie gesagt, du bist bei Fußball mit Vision schon länger dabei, wir haben schon 2 Podcast-Folgen gemacht, hat in meinem Umfeld dann auch, konnten mit dem Namen Giovanna schon immer so ein bisschen was anfangen, Und dann haben sie mich dann auch darauf angesprochen, ne, als du dann ja so deine großen Auftritte dann auch hattest. Ja, die Chio, mit der hast du doch schon mal einen Podcast gemacht und so weiter. Wie ist es jetzt so für dich nach der EM oder vielleicht auch schon währenddessen? Hast du da so ein bisschen was mitgekriegt, so um deine Person auch, irgendeinen Hype oder dass du sagst, es hat sich bei dir auch irgendwas verändert, jetzt so währenddessen oder danach, fühlst du dich anders? Wie, ja, ist es, wenn man schon so einen kleinen, ja, Wechsel einfach erfährt von der Aufmerksamkeit?
Ja, ich habe während der Euro tatsächlich versucht, das möglichst auszublenden. Ich habe wenig Kicker oder was auch immer für Berichte gelesen. Habe mein Instagram möglichst versucht, einfach genauso zu benutzen wie vorher, keine Kommentare zu lesen oder so, weil ich glaube, dass einen das auch ganz, ganz stark ablenken kann. Und ich habe aber natürlich schon dann auch gerade nach dem Frankreich-Spiel gemerkt, okay, mein Instagram ist all over the place. Ich hatte dann auf einmal schon deutlich mehr Follower als vorher. Ich habe super viele Nachrichten bekommen. Und einfach auch so von, was man so von seinen Freunden mitbekommt, wie die das jetzt alles so wahrnehmen. Und wie du sagst, Maui, das 14 Millionen haben das Spanien-Spiel angeguckt. Und ich nehme das schon wahr, dass ich jetzt auf der Straße öfter angesprochen werde, im Supermarkt, im Zug, was auch immer. Und das ist schön. Ich freue mich dann immer, wenn die Leute uns einfach so unterstützt haben und wenn man dann hört, okay, die haben sich irgendwie auch dran einfach erfreut an der Euro und gesagt, ja, ihr habt uns begeistert und so, das freut mich dann. Aber ich merke, dass vor allem auch die Zeit, wo das nicht so gut lief für mich, jetzt ein total großer Schatz für mich ist, weil ich weiß, das ist nicht meine Identität. Das war es vorher nicht und das ist jetzt auch nicht. Weil im Fußball kann alles so schnell gehen. Du bist heute der Held und morgen bist du wieder nicht gut genug. Und ich hatte dann in meinem Urlaub an der Ostsee, habe ich einfach ein paar Tage auch komplett ohne Medien gemacht. Ich hatte meine Bibel dabei, mein Tagebuch dabei und einfach so ein bisschen Sachen reflektiert und so gemerkt, okay, das ist schon jetzt anders für mich. Aber ich nehme mich selber als Mensch nicht anders wahr, weil ich bin genauso der gleiche Mensch wie vorher. Gott liebt mich jetzt nicht mehr oder weniger. Er ist jetzt nicht beeindruckt von mir oder hat jetzt höhere Erwartungen oder so, gar nicht. Mhm. Ich bin immer noch einfach nur Gio und spiele gerne Fußball. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch oder hoffentlich auch eine Ermutigung für Leute zu hören. Auch schwierige Zeiten können einen einfach als Charakter formen und vorbereiten für Dinge, die vielleicht kommen mögen. Mhm. Und selbst wenn es mal, wenn man eine Zeit hat, wo es gut läuft, einfach darauf auch nicht seine Hoffnung zu setzen, weil das einfach ja sehr, sehr unbeständig ist und nicht besonders empfehlenswert. Mhm.
Ja, richtig stark. Ich denke mir das auch manchmal, ne, wenn, weiß ich nicht, so ein Weltmeister von 1990, ne, die auch so ein ganzes Land elektrisiert haben und jeder kannte die Namen. Und dann bin ich 2010, also 20 Jahre später, bin ich 15. Und wenn mich dann jemand gefragt hätte, er sagt mir mal einen Weltmeister von 1990, hätte ich keinen einzigen aufsagen können. Mhm. Und du bist einfach so schnell wieder vergessen. Ne? Aber in dem Moment denkst du dir so, ja, ich werde jetzt für immer, wird sich jemand an mich erinnern. Und ich bin jetzt hier der große Macker und so. Aber dieser Ruhm vergeht einfach so schnell. Und wir Menschen sind, wie es auch oft in dem Psalm steht, so schnell wieder weg von der Erde. Und das Wichtigste ist wirklich, dass wir unser Leben nicht ja hauptsächlich nach diesen Dingen ausrichten. Ne? Wir dürfen die natürlich erarbeiten, genießen, aber genau, dass es uns einfach nicht bestimmt, wie du jetzt sagst, so die Identität, den Wert danach ausrichten, das ist einfach fatal. Und finde ich richtig cool, dass du die Erfahrung jetzt auch so machen durftest.
Und gleichzeitig aber auch schön zu wissen, ne, dass Gott halt nicht auf das Ansehen von einer Person schaut, sondern dass es ihm letztendlich egal ist, ob ich halt Kreisliga spiele oder halt Champions League, ob ich mein Geld damit verdiene oder nicht, ob ich reich bin oder arm, ob ich schön bin oder hässlich. letztendlich bin ich, darf ich mich als Kind Gottes bezeichnen, wenn ich Jesus in meinem Leben angenommen habe und wenn ich ihm nachfolge. Und das ist doch das schönste und größte Privileg, was wir haben. Und umso schöner zu wissen, wie jetzt auch bei dir, dass man das eben in den tiefsten Phasen erlebt und erkennt und wo es vielleicht schwieriger ist, aber eben genauso annehmen kann, dann, wenn man ganz oder oben auf dem Berg steht und einfach was Schönes erlebt und es davon nicht eben abhängig macht von diesen äußeren Umständen.
Ja.
Fand ich nochmal ein herrliches Schlussthema.
Mhm.
Obwohl ich noch eine Frage hatte.
Ich habe auch noch eine Frage.
Man muss dazu auch vielleicht noch sagen, wir haben ja nicht gewonnen und es ist jetzt auch nicht so, als könnte ich nicht mehr aus dem Haus gehen.
Mhm.
Aber es ist halt einfach schon anders.
Es ist anders, ja.
Das glaube ich schon. Ja, ich habe schon ein paar Ostfreunde jetzt natürlich auch nach Leipzig geschickt. Die werden dann demnächst natürlich auch nochmal mit einem Plakat bei dir in der um die Ecke stehen. Ja,
mit den Pyros in der
Pyrotechnik. Ich habe eine humorvolle Frage noch. Sollen wir die zum Schluss machen oder?
Ja, also ich hätte gefühlt auch so eine
Schlussfrage.
Ja, ich mach's ja einfach.
Okay.
was mich einfach so interessieren würde, was wäre für dich so, ja, vielleicht haben wir auch schon drüber gesprochen, aber so diese klassische Frage, was war für dich so das Coolste in der Zeit, so das Highlight und was war für dich so, wo du sagst, ja, das war einfach demotivierend, wenn du es jetzt mal so ganz, ganz schnell und aus dem Gefühl heraus sagen musst.
Demotivierend war, glaube ich, nichts daran. Also das Ausscheiden war natürlich enttäuschend, die Tage danach waren schon hart. Aber das war einfach insgesamt eine Wahnsinnserfahrung. Auch eine Erfahrung, die man einfach so viel den Rest seiner Laufbahn so mitnimmt, von der man, glaube ich, ganz, ganz viel zehren kann und auch weitergeben kann, hoffentlich. Und mein Highlight war
Wolfgang Petri.
Wolfgang Petri. Das wäre schlimm. Neben Wolfgang Petri war, ich kann gar nicht eins rausnehmen. Es gab so viele. Das Frankreich-Spiel natürlich besonders, aber es gab auch so viele kleine Momente zwischendurch, die es besonders gemacht haben mit dem Team.
Das denke ich mir nämlich auch, ja.
Auch so, wie ich Gott einfach so mittendrin erlebt habe, so richtig so, wir gehen zusammen dadurch. Dieses besondere Team, schwierig, kann ich nicht sagen.
Okay. Zu vieles. Ja. Da muss ich damit leben. Nee, kann ich schon verstehen, also wir haben jetzt auch schon über viele Dinge geredet und man hat wirklich da auch dein Funkeln in den Augen gesehen und gemerkt, dass da sehr viele Highlights waren. Und ja.
War die Familie eigentlich irgendwie mal dabei? Hatten die mal Besuch? Hattet ihr so Öffnungszeiten, Besucherzeiten?
es gab immer am Tag nach dem Spiel durfte Familie ins Hotel kommen. Meine Familie ist aber immer nur zum Spiel gekommen und dann wieder abgereist. Mal kam mein Papa, mal war meine Mama da, meine Oma ist sogar gekommen, meine Großmutter, die ist schon 76 und
vom
hat den
hohen Norden
Weg
runter.
Auf sich genommen, 1000 Kilometer runter.
Mit so Deutschlandflaggen auf der Wange so.
Also wirklich, das war auch ganz, ganz besonders, meine Brüder, meine besten Freunde waren im Stadion. Also das ist auch nochmal sowas, was es so ganz besonders macht, diese Momente dann so teilen zu können.
Cool.
Ja, und die Schlussfrage, die habe ich mir natürlich auch lange schon vorher überlegt. Vor vielen Jahren haben wir uns ja auch schon mal beim Zwei-Kontakte gebettelt, duelliert nahezu. In Jestetten war das, ne? Bei unseren damaligen Hauskreisen. Würdest du schon noch sagen, dass das auch so mit ein Schlüsselmoment war, deine Karriere?
Also, wenn nicht das, dann könnte ich dir jetzt echt keinen anderen nennen. Also. Auf jeden Fall.
Ab diesem Moment ging es nur noch bergauf.
Nur noch steil bergauf.
Da ging es nur noch bergauf, ja. Nee, zwei Kontakte ist wirklich einfach, es macht einfach Spaß. Und meine Technik hat sich dadurch sicherlich verbessert. Das haben wir haben ja danach dann immer in Freiburg zwei Kontakte gespielt. Wenn jetzt der lange Ball kommt, Gegner weghalten, erster Kontakt. Deswegen. Auf jeden Fall.
Erster Kontakt, immer zu dir hin. Immer zu dir hin.
Das war schon eine coole Zeit. Ich denke da echt häufig dran zurück.
Ja, war schön.
Ja.
Cool. Nee, Gio, du wirst bestimmt nicht das letzte Mal bei uns gewesen sein. Damit musst du jetzt rechnen. Bist schon Rekordhalterin mit 3-mal jetzt. Aber für heute entlassen wir dich und sind sehr gespannt, was noch so alles auf dich wartet. Ihr werdet es auf jeden Fall bei Gio selbst erfahren auf dem Instagram-Kanal, wenn ja die Tore wieder klingeln oder auch bei uns bei Fußball mit Vision halten wir euch natürlich bei Social Media auch immer auf dem neuesten Stand. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wünschen euch bis dahin eine gesegnete Zeit. Gio, dir auch viel Segen, viel Kraft für die Saison. Und dann hoffentlich bis bald.
Von mir auch. War eine tolle Folge, wie immer. Hat Spaß gemacht. War ein innerliches Blumenpflücken. Und dir auch danke, Gio, fürs Teilen, für deine Offenheit, auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so. Vielen Dank dafür, dir alles Gute für den Saisonstart. Und an alle Zuhörer auch eine gesegnete Woche. Ja, bei all dem, was so ansteht, verliert bitte nie den Fokus. Und wir sehen uns dann, hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Yes, bis dann.
Danke euch, bis dann.